Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Heute hat das Bundesamt für Verfassungsschutz 3 Gruppen als rechtsextremistisch eingestuft, darunter auch die Junge Alternative.
Weil sie für eine Gesellschaft ist, bei der Menschen, die vermeintlich zu anderen Ethnien gehören und zum Beispiel muslimisch sind, ausgegrenzt werden und als Menschen zweiter Klasse abgewertet werden.
Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion hat die Infos und die Hintergründe dazu. Außerdem bekommt der größte Kleinanzeigenanbieter bei uns im Netz in Deutschland einen neuen Namen. Auch das klären wir, was dahinter steckt. Und der Grundstein für die größte Pharmareform seit 20 Jahren wurde heute auch gelegt von der EU-Kommission. Es geht um eine europäische Gesundheitsunion, um wie wir uns die vorzustellen haben. Auch das hört ihr heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wir schauen auf die Nachrichten des Tages. Die AfD, die wird ja schon länger vom Verfassungsschutz beobachtet. Und auch die Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative, wurde bisher als Verdachtsfall eingestuft. Aber heute hat der Verfassungsschutz jetzt erklärt, dass die AfD-Jugendorganisation nicht mehr nur ein Verdachtsfall ist, sondern klar rechtsextremistisch. Und so wurde sie eingestuft. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den Infos dazu. Was bedeutet das, beziehungsweise wie wird das erstmal begründet?
Ja, der Präsident vom Verfassungsschutz sagt, dass es für seine Behörde keinen Zweifel mehr gibt, dass die Junge Alternative verfassungsfeindliche Ziele hat. Weil sie für eine Gesellschaft ist, bei der Menschen, die vermeintlich zu anderen Ethnien gehören und zum Beispiel muslimisch sind, ausgegrenzt werden und als Menschen zweiter Klasse abgewertet werden. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat das als geistige Brandstiftung bezeichnet, gegen die man vorgehen wolle.
Die Botschaft ist klar. Gefährlich sind nicht nur gewaltorientierte Rechtsextremisten, sondern auch die geistigen Brandstifter, die den Boden für Gewalt bereiten. Und diese Gefahr sollten wir niemals unterschätzen.
Ja, und der Verfassungsschutz sagt auch, dass die Junge Alternative auch mit unsauberen Mitteln gegen politische Gegner vorgeht, also umgangssprachlich gesagt, die in den Dreck zieht. Und das sei eine Herabwürdigung der Demokratie.
Was heißt das jetzt genau, wenn die AfD-Jugendorganisation als rechtsextremistisch eingestuft wird?
Also konkret heißt das, dass der Verfassungsschutz die Junge Alternative leichter beobachten kann, zum Beispiel Telefone abhören oder V-Leute einschleusen. Das durfte er vorher auch schon, als die Organisation nur ein Verdachtsfall war. Aber wenn sowas eingesetzt wird, muss das immer verhältnismäßig sein. Also vor Gericht muss der Verfassungsschutz nachweisen können, dass diese Maßnahmen verhältnismäßig sind. Und das ist leichter, wenn die Gruppe nicht mehr nur ein Verdachtsfall ist, sondern als, wie es jetzt offiziell heißt, gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Und was es auch noch bedeutet, Mitglieder der Jungen Alternative können jetzt nicht mehr so leicht Beamte werden, weil man dafür die demokratische Grundordnung anerkennen muss. Und wenn sie einen Waffenschein haben wollen, wird das schwieriger. Und es kann sein, dass wenn sie einen Waffenschein haben, der entzogen werden kann.
Und wie viele Leute sind aktuell bei der Jungen Alternative Mitglied?
Also die Zahlen sind nicht ganz aktuell. 2019 soll die Organisation ungefähr 1700 Mitglieder gehabt haben. Viele sind auch gleichzeitig Mitglied in der AfD. Der Vorsitzende der Jungen Alternative, Hannes Gnauk, sitzt auch für die AfD im Bundestag. Und zu den Zahlen muss man sagen, 1700 ist für eine Partei, Jugendorganisation im Vergleich eher wenig. Die Linksjugend von den Linken hatte zur gleichen Zeit 6500 Mitglieder, die Jusos von der SPD 70.000 und die Junge Union 100.000.
Das sind andere Hausnummern. Gibt es denn schon Reaktionen auf diese Neubewertung?
Die Junge Alternative schreibt auf ihrer Internetseite, dass das Innenministerium damit die Opposition unterdrücken wolle und dass sie prüft, ob sie juristisch gegen die neue Einstufung vorgeht. Genau das mit dem juristisch dagegen vorgehen vielleicht, das hatten auch schon die Parteivorsitzenden der AfD gesagt, Alice Weidel und Tino Chrupalla heute. Die AfD versucht auch schon länger vor Gericht zu erreichen, dass weder sie noch die Junge Union überhaupt Verdachtsfälle sind oder waren. Ein Gericht hat schon bestätigt, dass es zwar rechtmäßig ist, aber das Verfahren läuft noch.
Jetzt hat der Verfassungsschutz heute ja nicht nur die Junge Alternative als rechtsextremistisch eingestuft, sondern noch andere Gruppen. Lass uns kurz erklären, welche das sind.
Das sind 2 Gruppen. Einmal das sogenannte Institut für Staatspolitik. Das veranstaltet Tagungen und wurde mitgegründet vom Verleger Götz Kubitschek und hat auch Kontakte zur AfD. Und der Landesverfassungsschutz in Sachsen-Anhalt hat die Organisation schon als rechtsextremistisch eingeordnet. Und die zweite Gruppe, die der Verfassungsschutz jetzt auch so sieht, ist der Verein 1%. Der wurde mitgegründet vom Institut für Staatspolitik, hat auch Kontakte zu identitären Bewegungen und der sammelt Spenden, also dieser Verein, um Aktionen gegen Flüchtlingspolitik zu machen.
Also der Verfassungsschutz hat heute drei Gruppen, die bisher nur Verdachtsfälle waren, als klar rechtsextremistisch eingestuft. Welche das sind, hat uns Ann-Kathrin Horn erklärt.
Deutschlandfunk Nova.
Vielleicht habt ihr heute auch die Push-Nachricht schon gehabt und sie bekommen. Aus eBay Kleinanzeigen wird ab dem 16. Mai kleinanzeigen.de. Das eBay wird also komplett gestrichen und verschwindet. Wir müssen uns das genauer anschauen. Martin Schütz aus unserer Redaktion mit den Einzelheiten. Warum ist das so?
Also eBay hat im Juni 2021 seine Kleinanzeigensparte, auch ein schönes Wort, was man immer wieder braucht, an einen norwegischen Online-Marktplatzanbieter verkauft. Laut FAZ gehörte eben zu diesem Deal auch, dass der Name dann geändert wird und genau das passiert im Mai. Wer als User oder Userin von eBay Kleinanzeigen ehrlicherweise ein bisschen faul ist, hat jetzt aber keinen wirklich großen Aufwand zu erwarten. Die bisherige Domain ebaykleinanzeigen.de bleibt wohl noch ein paar Jahre erreichbar. Also man kann ganz bequem weiter rumklicken, wenn man das denn möchte und wird einfach weitergeleitet.
Aber ich meine, das hat doch geboomt, oder? Also ich meine, eBay Kleinanzeigen oder eben kleinanzeigen.de, das läuft doch.
Klar, also dieser gesamte Markt hat geboomt. Momox zum Beispiel ist eine Plattform, auf der du gebrauchte Bücher weiterverkaufen kannst. Der Umsatz hat sich nach eigenen Angaben von 2016 bis 2021 mehr als verdoppelt. Und es gibt ja diverse Anbieter in diesem Kleinanzeigenmarkt. Also es gibt den Facebook Marketplace, auf dem du Angebote in deiner Nähe finden kannst. Also was weiß ich, Elektronik und so ein Krempel. Bei Quokka ist auch alles dabei. Bei Vinted und Klamotten, Kleiderkreisel sind es Klamotten, genau. Also es ist ein Riesenmarkt, der teilweise dann auch wirklich ganz extrem spezialisierte Anbieter wiederum hervorbringt. Und teilweise hast du auf der anderen Seite die so ein Vollsortiment.
Wollte ich gerade sagen, weil eBay ja quasi so mit allem möglichen der Platzhirsch ist da eigentlich auf dem Markt.
Ja,
oder?
Es ist die Plattform mit der meisten Interaktion. Also es sollen 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzer jeden Monat danach angeboten, wirklich auch schauen. Mhm. eBay und eBay Kleinanzeigen sind, muss man sagen, ziemliche Pioniere, findet Kai Huditz. Der ist Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung.
Also ganz grundsätzlich verknüpft natürlich Kleinanzeigen hier zwei große Entwicklungen. Wir haben die Entwicklung hin zur Plattform. Auf Plattformen entfallen in Deutschland ungefähr jeder zweite Euro, der online ausgegeben wird. Und natürlich momentan der Gebrauchtwarenmarkt. Da sehen wir ja beide Entwicklungen.
Ja, viele Menschen denken halt mittlerweile nachhaltig, wollen nicht nur konsumieren, sondern auch Produkte, die sie selbst halt einfach nicht mehr benötigen, verkaufen und dann dadurch im Kreislauf halten. Oder lieber direkt was Gebrauchtes, anstatt was Neuem kaufen. Mhm. Und natürlich, das ist auch ein Hintergedanke, Geld dabei sparen.
Ja, und das ist wirklich so ein Riesenmarkt. Ich meine, keine Ahnung, ob du Power-User bist oder Seller in dem Bereich. So wahnsinnig viel vertickert man da nicht, aber man hat natürlich viel.
Du hast zumindest mal so einen gewissen Abfluss und ehrlicherweise, wer von uns mal in seine Schränke reinguckt und das kommt ja immer mal wieder vor oder dann doch irgendwie in die Gammelschublade guckt und merkt, okay, da liegen noch 5 Geräte rum oder 3 Pullis, die ich nicht getragen habe. Also es stapelt sich halt einfach Zeug. Und die Plattformen, die decken mittlerweile so ziemlich jedes Interesse ab, das wir als KonsumentInnen eigentlich auch immer irgendeinen Markt finden, wo es losgeht, sagt Kai Huditz.
Der Kleinanzeigenmarkt ist natürlich vor allen Dingen dann interessant für die Produkte, wo sich das Versenden ja eigentlich schon gar nicht lohnt. Also kleine Produkte wirklich zum kleinen Preis für ein paar Euro, das soll dann lieber jemand vorbeikommen und sich das anschauen und dann eben gegebenenfalls mitnehmen. Ist also im überwiegenden Fall hier wirklich auch ein regional geprägtes Geschäft.
Also auch etwas, was natürlich auch bei KonsumentInnen auf ein großes Bedürfnis trifft, die sehr preisbewusst einkaufen oder halt einfach auch noch, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen, wenn es doch klappt, ein paar Euro noch für einen Verkauf mitnehmen können, weil die Produkte oft mutmaßlich sehr preiswert angeboten werden. Das macht natürlich für Profi-Anbieter in der Regel das Ganze auch nicht rentabel, ne? Wenn du das irgendwie, klar, du musst es lagern, du musst es irgendwie anbieten, verkaufen, versenden und unterm Strich bleiben maximal ein paar Euro über. Also eher ein privates Ding.
Die Gitarre ging gut damals bei mir. Die Rolle fürs Fahrrad, ich glaube 80, die Rolle fürs Fahrrad steht jetzt noch drin. Ich glaube, mittlerweile müsste ich mit dem Preis deutlich runtergehen. Aber sie ist immer noch gut. Eines der populärsten Internetportale Deutschland heißt bald anders. Martin Schütz hat es uns erklärt. Aus eBay Kleinanzeigen wird kleinanzeigen.de.
Deutschlandfunk Nova.
Vielleicht erinnert ihr euch noch, Dezember 2022, Leute sind nach Frankreich oder nach Holland gefahren, um in den Apotheken dort Medikamente zu kaufen. Bei uns waren vor allem Kinderfiebersäfte aus, Lieferengpässe. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD meinte damals:
Wir haben in Deutschland ein System, wo die Preise für Arzneimittel, die kein Patent mehr haben, sehr niedrig sind. Das sind in der Regel Einheitspreise, also sogenannte Festbeträge. Und dafür lohnt es sich oft nicht, Kinderarzneimittel zu produzieren.
Und heute, aktuell, gibt es Engpässe bei den Medikamenten, die bei Heuschnupfen helfen sollen. Aber es ändert sich was. Es gibt einen Vorschlag von der EU-Kommission, wie das mit den Medikamenten in Zukunft besser werden soll. Und den schauen wir uns jetzt genauer an mit unserer Korrespondentin in Brüssel, mit Caroline Born. Caroline, was genau will die EU-Kommission denn tun, um diese Engpässe bei Medikamenten zu verhindern?
Die Kommission will ihr Arzneimittelgesetz ändern. Das ist mit 20 Jahren ein sehr, sehr altes Gesetz. Und ein Aspekt besteht eben darin, dass man die Medikamentenhersteller stärker überwachen will. Also man möchte die Produzenten verpflichten, dass sie stärker darauf achten sollen, ob es in Zukunft einen Medikamentenengpass geben soll. Sie sollen dafür auch Präventionspläne aufstellen. Und es gibt eine EU-weite Liste mit bestimmten Medikamenten, die man besonders in den Blick nehmen soll. Das klingt jetzt erstmal nach nicht so viel und es ist auch nicht so viel, weil für die Gesundheitspolitik die Mitgliedstaaten zuständig sind. Also Lauterbach haben wir ja auch schon gehört, der plant im Moment auch neue Preisregeln für Medikamente, damit die Lieferung nach Deutschland für die Hersteller attraktiver wird. Und wenn man mit der EU-Brille auf die ganze Situation guckt, dann fällt vor allem auf, dass die Medikamente recht ungleich verteilt sind. Also da kann man fast von Bürgern erster und zweiter Klasse sprechen. Da denkt man bei uns vielleicht direkt an private und gesetzliche Krankenversicherungen. Aber in der EU geht da quasi der Riss zwischen Westen und Osten, beziehungsweise zwischen größeren und kleineren Staaten bei den neu zugelassenen Medikamenten. Die kommen erst sehr spät in Staaten wie Polen oder Rumänien an. Und dagegen möchte die Kommission auch was machen.
Das heißt, in diesen Staaten, Polen, Bulgarien, Rumänien, sollen diese speziellen Medikamente dann genauso schnell verfügbar sein wie auch in Deutschland?
Genau, das möchte die Kommission erreichen, und zwar indem sie so ein bisschen einen Anreiz nutzt beziehungsweise mit einer Strafe droht, und zwar den Herstellern, die ein neues Medikament nicht gleichzeitig in allen Mitgliedstaaten auf den Markt bringen. Also häufig konzentrieren sie sich da auf die großen Mitgliedstaaten, und die Kommission möchte eben, dass wenn sie das nicht gleichzeitig machen, dann soll der Zeitraum verkürzt werden, in dem neue Medikamente normalerweise vor günstigen Nachahmerprodukten geschützt ist. Also man spricht da von der Marktexklusivität, die ist sehr wichtig für die Hersteller. Wenn sie da das Medikament als einziger verkaufen können, dann können sie natürlich auch hohe Preise verlangen, haben entsprechend hohe Einnahmen. Und das möchte die EU-Kommission eben bestrafen mit diesem Hebel. Und insgesamt ist die Idee, dass man im Gesundheitsbereich ein bisschen enger zusammenwächst in der EU, was auch angestoßen wurde durch Corona. Da hat man ja die Impfstoffe gemeinsam bestellt, und da möchte man jetzt eben einen weiteren Schritt gehen, um eben den Zugang zu Medikamenten in der gesamten EU anzugleichen.
Caroline, sag noch abschließend ganz kurz, das ist ja alles jetzt hier bei der EU-Kommission angedockt. Wir wissen auch, EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben ja auch ein Wörtchen mitzureden. Kommt diese Reform jetzt so oder wird da nochmal ordentlich dran geschraubt?
Ich glaube, da wird noch einiges dran geschraubt werden, gerade weil die Pharmaindustrie ja unter anderem in Deutschland recht stark ist, und die sind wenig begeistert von diesen Einschränkungen. Haben auch schon protestiert, auch Deutschland hat protestiert, und es gibt aber auch den Einwand, insgesamt hilft es ja gar nicht so viel an diese Medikamentenknappheit, also dass man da auch nochmal nachsteuern müsste. Deswegen glaube ich, das wird nicht ganz so durchgehen, wie es jetzt heute vorgeschlagen wurde.
Könnte aber die größte Pharmareform seit 20 Jahren sein und ein Grundstein für eine europäische Gesundheitsunion. Das, was die EU-Kommission da gerade vorhat, den Vorschlag für die Pharmagesetzgebung. Einzelheiten, Hintergründe von Caroline Born.
Deutschlandfunk Nova.
2,5 Monate Semesterferien. Da kann man erstmal durchschnaufen, sich erholen vom Lernstress, den man da hatte im Frühjahr oder im Herbst. Oder man lernt einfach weiter an der Uni. Kontakte kann man da knüpfen und endlich mal ins Ausland gehen. Das geht alles in den sogenannten Summer Schools. Wo es die gibt und was dahinter steckt, sprechen wir drüber mit Melissa Gürleyen aus unserem Team. Melissa, was, erklär uns, sind die Summer Schools?
Ja, das kannst du dir so vorstellen wie ein Mini-Erasmus oder ein verkürztes Auslandsstudium. Die Programme gehen nämlich nur 1 bis 4 Wochen statt 1 bis 2 Semester. Und die Bewerbungsverfahren an den meisten Unis laufen sogar derzeit. Es gibt übrigens auch die Winter School, geht also nicht nur im Sommer.
Okay, also egal ob Sommer oder Winter School, ich muss aber Student dafür sein, oder?
Genau, also tatsächlich muss man bei den meisten Programmen an einer Fachhochschule oder an der Uni als Vollzeitstudierende eingeschrieben sein. Sonst ist der Grundgedanke aber, dass alle Studierende sich an Fächern weiterbilden können, auf die sie eben Lust haben. Und das ist aber wichtig, da nochmal die Anforderungen oder die Ziele der Unis zu überprüfen, weil die haben meistens ihre ganz eigenen Zulassungsvoraussetzungen, wie zum Beispiel, dass man bestimmte Fächer belegt haben muss oder so. Genau.
Wenn ich jetzt mich entscheide und sage, okay, Ferien sind mir jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, ich möchte lieber ins Ausland, ich möchte mich weiterbilden und eben Kontakte knüpfen. Welche Möglichkeiten habe ich?
Also weiterbilden kannst du dich natürlich immer, nur nicht halt an deiner Uni oder beziehungsweise überhaupt an der Uni. Da würde ich aber empfehlen, sich mal an den Volkshochschulen umzusehen. Die sind nämlich für alle zugänglich und haben meistens auch ein umfangreiches Sommerprogramm. Außerdem bietet die Bundesagentur für Arbeit auf ihrer Webseite auch ein paar Optionen an und man kann sich sogar beraten lassen. Aber insgesamt muss ich sagen, dass die Angebote für Auslandsreisen für Menschen, die eben nicht studieren, schon sehr rar sind.
Okay. Wie kommt man an einen Platz in so einer Summer School ran?
Ja, da gibt's 2 Wege. Du kannst entweder über deine eigene Uni oder Fachhochschule gehen. Die hat ja oft schon eigene Möglichkeiten gesammelt, wo du überhaupt hin kannst. Oder du kannst zum Beispiel auch auf den Seiten vom DAAD gehen, also dem Deutsch-Akademischen Auslandsdienst, oder die Übersichtsseite von summerschoolsineurope.eu, die kann ich auch sehr empfehlen, weil die haben ein großes Angebot. Und ich persönlich hatte die Möglichkeit in meinem Studium gar nicht so auf dem Schirm und finde das im Nachhinein ganz schön schade, muss ich sagen.
Ja klar, das ist ja oft so irgendwie, dass man quasi nicht ausreichend informiert ist, dass es das auch gibt. Jetzt kann man aber auch sagen, Semesterferien, ey, da liege ich doch vielleicht in Kalifornien lieber am Strand, als dass ich studiere. Wer macht diese Summer Schools? Wer ist da am Start?
Ja, also kurz nochmal zu der Strandgeschichte. Das muss sich ja gar nicht ausschließen, weil du kannst ja zum Beispiel auch einen Kurs an der Uni am Meer oder so raussuchen. Das geht auch. Und ein Vorteil ist halt, dass man meistens sehr frei in der Fächerwahl ist. Also wenn du dich schon immer für Kunstgeschichte interessiert hast, aber was ganz anderes studierst, könntest du dich da weiterbilden. Und wenn dir ein ganzes Auslandssemester oder ein Jahr zu lang ist, hast du trotzdem die Möglichkeit, Auslandserfahrungen zu sammeln. Also du kannst dir das auf dein Studium dann sogar anrechnen lassen.
Wo kann man denn generell überall hin mit der Summer School?
In sehr viele Länder. Also der DAAD hat zum Beispiel das Angebot Go East und das soll deutsche Studierende vor allem in Länder locken, sage ich mal, die man vielleicht eher nicht so auf dem Schirm hat. Also man kann zum Beispiel Robotik in Kirgisistan studieren oder sich über nachhaltige Landwirtschaft in Usbekistan weiterbilden lassen. Ich hätte mich ja sehr für die Summer School in Paris interessiert, da ging es um moderne Kunst, aber da kostet allein der Kurs zum Beispiel 1.200 €.
Das ist viel.
Also ohne Unterkunft, ohne alles und genau, deswegen sollte man sich allgemein auch die Kursgebühren anschauen. Also so eine Summer School in Harvard kann dann auch schon mal um die 4.000 € kosten.
Muss man dann wissen, ob einem das wert ist. Gibt es da keine Förderung für, sag mal?
Also in Harvard würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich nicht, aber bei vielen Unis kann man sich da auf Zuschüsse bewerben und der DAAD bietet zum Beispiel Stipendien an. Da werden dann Reisekosten übernommen, Kursgebühren und die Unterkunft auch und es gibt sogar ein bisschen Taschengeld, so 12 € pro Tag.
Besser als gar nichts, wenn ihr sagt, im Sommer, da möchte ich mich weiterbilden, da möchte ich noch etwas studieren, andere Kontakte im Ausland kennenlernen, dann guckt mal nach den Summer Schools, was dahinter steckt, hat uns unsere Reporterin Melissa Gürleyen erzählt. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Mal ein Bundesligaspiel live im Stadion sehen, klar, das ist schön, aber es ist nicht leicht, da ein Ticket für zu bekommen. Erstens sind die Tickets teurer und zweitens muss man echt früh dran sein, um eins zu bekommen. Umso erstaunlicher dann das, was heute passiert. Zweitligist Fortuna Düsseldorf, immerhin Sechster in der laufenden Saison. Die können also rein theoretisch die Relegation und den Aufstieg in die Bundesliga noch schaffen. Der will bald Tickets kostenlos anbieten, dieser Zweitligist. Revolution im deutschen Profifußball. Sprechen wir drüber mit Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Grüß dich, Marina.
Hallo.
Wie können wir uns denn das vorstellen? Wann können wir kostenlos ins Stadion in Düsseldorf?
Also das Ganze gilt ab kommende Saison erstmal für eine Pilotphase. Mindestens 3 Heimspiele sind dann kostenlos für Fans zugänglich. Und in der übernächsten Saison sollen dann aber schon alle Heimspiele umsonst sein. Das wäre jetzt zumindest der Plan des Clubs.
Ist das Problem, dass da einfach niemand ins Stadion geht in Düsseldorf? Oder warum
machen die das? Bei Fortuna Düsseldorf ist das Stadion tatsächlich oft bei Weitem nicht voll. Das dürfte sich dadurch wohl ändern. Also der Vorstandschef, der hat aber heute auch in der Pressekonferenz gesagt, man versteht sich jetzt nicht nur als reiner Wohltäter, man will die Fortuna schon besser aufstellen auch dadurch. Man muss vielleicht dazu sagen, die Kluft im Fußball, die entsteht ja auch durch die Kluft bei der Geldverteilung. Und da schauen alle, wie sie irgendwie Einnahmen kriegen können. Und der Club erregt jetzt natürlich dadurch Aufmerksamkeit auch international und er will dadurch Geld von Sponsoren für Strukturprojekte im Verein auch ranholen.
Weil erstmal würde man ja die Rechnung aufmachen und sagen, okay, da kommen Leute ins Stadion kostenlos, die wären dann auf dieser Payroll auch eben drauf, Einnahmen. Kann sich der Verein das denn leisten?
Das wird von Sponsoren getragen. Also jetzt erstmal für das, was jetzt bekannt ist und praktisch verkündet wurde. Da sind jetzt drei große Unternehmen dabei und die Initiative Common Goal. Das ist diese Initiative, bei der unter anderem Fußballprofis 1% ihres Gehalts für soziale Projekte im Fußball einsetzen lassen. Ja, und die haben jetzt gesagt, 45 Millionen Euro sollen dafür diese Fortuna-Initiative für erstmal 5 Jahre zusammengekommen sein. Also so hat es jetzt der Vorstandschef gesagt. Und der Ticketverkauf, ja, der macht in der zweiten Liga schon ein nennenswertes Stück vom Kuchen aus, wird unter Spieltagserlöse zusammengefasst und die belaufen sich in der zweiten Liga so ungefähr auf 15%.
Wenn ich jetzt sage, jawohl, das interessiert mich, zweite Liga, das ist toller Fußball, Holstein Kiel, Karlsruher SC, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf, ey, da ist doch Campino, der Sänger von den Toten Hosen, immer im Stadion. Wie läuft's? Wie komme ich an diese Tickets ran?
Also grundsätzlich können sich alle dafür bewerben, aber es wird priorisierte Gruppen geben für die Auswahl. Also es wird eine digitale Plattform geben, auf der sich jeder bewerben kann und dann gibt es eine automatische Auswahl nach einem Verteilungsschlüssel. Und langjährige Dauerkartenbesitzer und Mitglieder, die stehen da halt entsprechend weit oben in der Priorität, damit die am Ende jetzt nicht den Kürzeren ziehen. Und ja, man kann sich für maximal 5 Karten bewerben. Es gibt aber schon noch so ein paar offene Punkte, wie das Ganze dann ganz konkret aussehen soll.
Gibt es denn heute schon Reaktionen darauf? Sagen andere Vereine, jawohl, das machen wir auch oder Abneigung?
Ja, also Nachrichtenagenturen haben schon so ein bisschen rumtelefoniert und auch Vereine angefragt. Die halten sich wohl eher noch so ein bisschen zurück, die Vereine. Der Geschäftsführer vom Erzrivalen 1. FC Köln, der hat reagiert und dem Sportinformationsdienst gesagt, also der FC schließt so einen radikalen Ansatz jetzt momentan aus, ohne die Ticketeinnahmen der eigenen Fans sei die Finanzierung des Profifußballs in Köln kaum möglich. Aber ich finde ganz interessant schon auch, dass das Fanbündnis Unsere Kurve jetzt vor der Pressekonferenz zumindest mal gesagt hat, also sie bewerten diese Pläne schon positiv. Sie wollen aber schon abwarten, ob und welchen Einfluss die Sponsoren dann durch dieses Engagement bekommen. Also könnte natürlich sein, das füge ich jetzt mal hinzu als Interpretation, also es könnte ja sein, dass Sponsoren am Ende was verlangen vom Publikum, irgendwelche Aktionen, Sponsorenaktionen oder Daten oder was auch immer. Man hat jetzt heute gemerkt, dass da jetzt der Vorstand erstmal auch beschwichtigt hat und gesagt hat, jetzt ich werbe hier um Vertrauen oder wir werben um Vertrauen für diese Initiative. Ich glaube, wir müssen das jetzt einfach mal beobachten, was da in diesen 3 Spielen rauskommt und dann kann man da ja entsprechend kritisch drauf schauen, wenn sowas kommt.
Wäre natürlich schade, wenn man dann irgendwie mit irgendwelchen T-Shirts irgendwie die anziehen muss, weil man kostenlos ins Stadion will.
Zum Beispiel, kostenlose
Werbung irgendwie liefert. Also, erstmal halten wir fest, der Zweitligist Fortuna Düsseldorf ab kommender Saison bei ausgewählten Partien, Heimspielen soll man kostenlos ins Stadion reinkommen. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion mit den Infos dazu. Ganz lieben Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.